Dieser Podcast wird präsentiert von Der Aktionär, Deutschlands führendem Börsenmagazin. Hier gibt's Aktien- und Finanztipps mit Haltung für Einsteiger und für Profis. Mehr unter www.deraktionär.de.
Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Er lacht schon wieder.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 53, die letzten Monikaner. Hallo Moni.
Servus,
an den Tegernsee heute, glaube ich, oder irgendwo ins oberbayerische Seenland, wenn ich den Hintergrund richtig deute, oder es ist eine Wallpaper. Und ich bin zu Hause, wäre um ein Haar, aber noch in der Notaufnahme der Kliniken Dr. Eller in Nürnberg, wenn ich mich nicht selbst entlassen hätte.
Was hast du denn wieder angestellt?
Ja, im Vergleich zu Gianni Infantino und Marc Rutte besitze ich offensichtlich noch etwas, was sich Rückgrat nennt. Mhm. Und ich habe eine ISG-Blockade mir mal wieder eingefangen. Das ist das Iliosakralgelenk zwischen Kreuzbein und Becken, der sich bei mir verkantet hat. Und
das ist das, was ich dir immer sage. In unserem Alter schnackseln nur Weihnachten und Hochzeitstag.
Ja, da, also bei mir ist es so, mein Rücken ist meine persönliche Straße von Hormus. Ja, diesmal offen und mal zu. Und jetzt ist wieder zu. Jetzt und es ist ganz schlecht. Und ich habe die Schönheiten oder die Feinheiten des deutschen Gesundheitssystems kennengelernt, weil vor Schmerzen am Mittwoch war das, habe ich es nicht mehr ausgehalten. Bin in die Notaufnahme einer orthopädischen Klinik gegangen, wo ich auf, darf man Clan sagen oder ist das schwierig? Also auf familiäre Zusammenkünfte verschiedener Ethnien getroffen bin, die auch alle ärztlicher Behandlung bedurften. Unter anderem war vor mir eine ältere Dame, ich würde jetzt mal sagen osteuropäischer Herkunft, die gesagt hat, sie möchte es nicht, weil sie konnte unsere Sprache nicht. Sie hat es versucht, mit Zetteln und ihren vier Söhnen zu kommunizieren, die blöderweise auch nicht unsere Sprache konnten. Es kam dann jedenfalls raus, mittels Übersetzungsprogramm im Handy, dass sie sich offensichtlich vor 4 Wochen den Fuß gestoßen hatte und gerne geröntgt werden will, weil sie ja nicht krankenversichert ist und keinen Röntgentermin bekommt. Und die war vor mir dran.
Okay.
Aber nur, also, Und ich kam dann
die kam dann dran.
Die kam natürlich dran und wurde geröntgt und keine Ahnung, was mit dem Fuß passierte. Sie lief eigentlich ganz normal im Vergleich zu mir. Ich kroch dann in Richtung Behandlungszimmer und habe eine Infusion bekommen mit Tramal. Das ist ein Opiat.
Ach, schön.
Und, die Schmerzen waren zwar nicht weg, aber mir war es wurscht.
Genau, das ist der Zweck. Das ist quasi wie das Propofol für die Armen, oder?
Ja, das war halt so eine Kassendroge, ja. Aber es ging dann, die Nacht ging, aber Gott sei Dank hatte mein Orthopäde gestern Zeit. Grüße, vielen Dank. Er hat mir 2 Spritzen direkt aufs Gelenk gegeben. Jetzt geht's so langsam wieder, aber kann ich nicht empfehlen. ISG-Blockade ist scheiße. Also von daher.
Die Spritzen waren auch schmerzhaft, oder?
Natürlich waren die extrem schmerzhaft, aber ich habe... Ich bin ja immer nur in der Mittagspause dran, weil dann so wenig Leute im Gebäude sind, die sich durch die Schreie von mir gestört fühlen können. Nein, es geht schon wieder, ich kann auch wieder lachen, aber ich möchte natürlich schon ein bisschen jammern und Mitleid erheischen von dir und unseren Zugehörten.
Die kriegst du von mir, weil ich habe so viele Jahre Kreuzweg gehabt, bis ich dann schließlich an der Bandscheibe operiert wurde. Ich weiß genau, wovon du redest. Ich war so weit, dass ich gesagt habe, wenn das so bleibt, das war 2015, wenn das so bleibt und die Schmerzen permanent bleiben und es nicht mehr weggeht und ich konnte mir wirklich in der Früh den Schlüpfer nicht mehr anziehen. Ich habe den auf dem Boden und bin irgendwie, ich konnte mich nicht mehr bücken und dann habe ich ihn irgendwann weggelassen, weil ich gesagt habe, war Sommer, das waren so weite Gewandern, aber das schaffe ich nicht mehr. Ich hoffe nie, dass ich meinen Autounfall bauen werde, wo das Auto am Kopf liegt, weißt du, und ich dann irgendwie von der Feuerwehr rausgeschnitten werden muss mit dem Gewand nach unten. Ich wusste auf alle Fälle, ich habe mir nur, wenn das so bleibt, dann springe ich die Brücke runter. Das habe ich mir wirklich gedacht. Und dann habe ich auch wie du eine Spritze ins Steißbein gekriegt damals. Und da habe ich gedacht, ich erwürge den Arzt. Ich springe, ich habe noch nie in meinem Leben solche Schmerzen gehabt. Und danach war es natürlich eine Stunde lang, weil der dann diese Bandscheiben, die gehen dann auseinander, weil ja Flüssigkeit drin ist. Dann war das eine Stunde lang gut. Ich dachte mir, oh Gott, mei, jetzt glaube ich, habe ich es überstanden. Und dann natürlich noch 3 Stunden dieselbe Scheiße wieder. Und ja, dann halt irgendwie. Mein Bruder, der hat am Anfang schon gesagt, als die Schose losging, ja, du wirst noch nach einem OP-Termin betteln, weil er ist auch schon operiert. Mein Vater auch schon, das liegt bei uns in der Familie. Und genauso war es. Und jetzt hatte ich groß hadern, sei Dank, seitdem ein bisschen zwicki-zwacki, aber nur wenn ich lang im Auto hocke und eine faule Sau bin und mich nicht bewege und meine Übungen nicht mache, dann merke ich sofort, wie du auch, dass es wieder schlechter wird. Aber jetzt darf man meinen, du bist ja so viel in Bewegung, du bist ja stundenlang immer marschierst mit deinem Sohn am Nachmittag und bist ja wirklich aktiv, dass das nicht wieder jedes Mal so schlimm wird, gell? Aber
ja, es ist bei mir eine chronische Fehlhaltung und er meint, ich hätte einen Rechtsdrall. Das habe ich natürlich entrüstet zurückgewiesen, aber so scheint es zu sein. Ja. So scheint es zu sein. Ich muss mir.
Das haben ja viele, auch Journalisten im Öffentlich-Rechtlichen, haben einen Haltungsschaden. Also, das war lauter Haltungsschaden.
Ja, was war das aber wieder für eine wilde Woche, unabhängig jetzt von meinem Rücken, oder? Der Zoff zwischen der Fußballwelt, der restlichen Fußballwelt und der FIFA wegen der kleinen Intervention von Donald Trump. Bei Gianni Infantino, ja. Dem sympathischen Familienfunktionär.
Ich war derselben Meinung, auch so in großer Entrüstung. Na, wie kann er denn nur unter Trump, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich mitbekommen, dass Peter Gauweiler, seines Zeichens ehemaliger bayerischer Innenminister, gell, war er, und dass der den verteidigt hat, sowohl Trump als auch Infantino. Da dachte ich, was ist jetzt? Dann hat er gesagt, ja, also man muss immer beide Seiten hören, fand ich als Argument gar nicht so schlecht. Er hat gesagt, Trump macht das, was alle anderen auch im stillen Kämmerlein machen. Und man kann ihn lesen, indem man einfach ihm zuhört, weil er haut es halt einfach raus. Dem ist das wurscht, er macht es nicht verdeckt, er geht offen drauf zu, macht das, was alle anderen auch machen. Und Infantino hat er speziell gelobt, weil er gesagt hat, da dachte ich mir, da hat er auch einen Punkt. Er hat das Turnier sehr gelobt. Er hat gesagt, das musst du erst mal hinbringen. Das war ein Turnier es waren noch nie so viele Mannschaften und auch sehr, sehr viele Mannschaften aus dem asiatischen, afrikanischen Raum, die wirklich eine super Leistung gebracht haben. Es sind alle Stadien ausverkauft und es sind ja Riesenstadien. Es ist bisher nichts passiert. Es sind weder Leute von der Hitze kollabiert, weil die kühlen ja die Dinger bis auf 220 Grad runter, weil Klimawandel gibt es ja nicht in Amerika und die haben sich ja von dem schon längst verabschiedet. Und bisher waren es eigentlich Spiele bei uns in Deutschland, ja, weil wir ja keine Nationalmannschaft mehr haben, sondern nur noch die Mannschaft, die dann auch wie so Schwimmnudeldoubles spannungslose da auf dem Platz umeinander gestolpert sind, blieb die Begeisterung irgendwie aus. Aber in Amerika so irgendwie und im Rest der Welt, und wenn man dann auch so Spiele von anderen Mannschaften, die ja wirklich mit Werf dabei sind, also ich habe Spanien, Portugal, gut, es war ein bisschen ein Fahrtspiel, aber es gab ja ganz tolle Spiele auch dabei, wo man dann sagt, ja, das Turnier ist schon nicht schlecht. Also er hat den Infantino für diese Art, dieses Turnier quasi zum globalen Event zu entwickeln, gelobt. Und dachte mir, naja, hat er auch einen Punkt irgendwie.
Gut, Peter Gauweiler verteidigt jetzt auch Hasan Ismaik im Streit gegen die 60er, von daher gut.
Ach so.
Was ich ganz lustig fand, war die Begründung von Trump. Also, dass er Infantino anruft, finde ich absolut okay. So macht das halt nun mal. Der ruft halt die Leute an, ganz oben, die er kennt und bei denen er seinen Unmut kundtun kann. Er hat gesagt, er ist ja so ein Gerechtigkeitsfanatiker, ja. Und ihm war nicht klar, dass man nach einer roten Karte gesperrt wird. Und es war ja Balogun der beste amerikanische Spieler. Und es wäre doch sehr ungerecht, dass jetzt der im nächsten Spiel nicht mitmachen darf. Das widerstrebt halt seinem Gerechtigkeitssinn. So war der schon im Kindergarten, der Donald. Und deswegen kann man ihm da auch nicht böse sein. Ich finde es schwierig, das dann zurückzunehmen. Aber Infantino hat ja gesagt, das hat ja gar nichts mit dem Anruf zu tun. Von daher muss man das jetzt einfach mal glauben.
Du, ich würde einfach sagen, wir haben momentan ganz andere Probleme. Denn gestern ist im EU-Parlament die Chat-Kontrolle durchgewunken worden. Das ist mein Ärgernis der Woche. Stell dir das mal vor, das ist die Obersauerei.
Chat im Sinne von Lear-Chat?
Leider Chat mit CH. Das heißt, sie haben jetzt, das ist ja schon, zweimal ist der Vorstoß ja abgelehnt worden, einstimmig, also wirklich mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Jetzt drückt Uschi von der Leyen, Flinten-Uschi, kurz vor der Sommerpause, wo der Großteil der Abgeordneten ja schon weg waren, weil sie ja schon auf ihrem Tretboot in Ibiza umeinander dritteln, drückt sie diese Abstimmung. Das macht einfach die Abstimmung so oft, bis unten das richtige Ergebnis rauskommt. Und was die Sauerei war, dass jetzt die fehlenden Stimmen der bereits abwesenden Mitglieder des EU-Parlaments, die haben als Zustimmung gezählt.
Ja, das musst ja du dir mal vorstellen. Normal, natürlich, wer und nicht da ist, ist ein Ja.
Dürfen von den doch. Tech-Konzernen 450 Millionen Handys, die Daten davon, ausgelesen werden unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes. Also wir sind alle potenziell Verdächtige. Es ist so, wenn die Post alle unsere Briefe aufmacht, liest, was drinsteht, wieder zupickt. Und wir sind quasi alle per se verdächtig. Also ich würde alle auffordern, geht's bitte zu Signal oder wie auch immer, denn das wird sang- und klanglos jetzt durchgedrückt. Und das ist immer so lustig, weil sie selber zum Beispiel hat ja ihr Handy, ihre Daten sind ja unauffindbar. Ihre ganze Konversation mit dem Pfizer-Chef Albert Bourla ist nicht auffindbar. Sie verweigert jegliche Auskunft und darf aber jetzt alle Handys aller EU-Bürger durchschnüffeln. Mit welchem Recht? Dem Kinderschutz. Ja, ja, genau. Weil das war ja
mit dem Pfizer-Chef hochgehalten. Ist ja klar, dass sie mit dem Pfizer-Chef gute Kontakte hat. Die Frau hat da 7 Kinder, die müssen ja irgendwo herkommen. Also die kann ja das Zeug, kriegst ja wahrscheinlich billiger, wenn du das direkt über den Chef beziehst. Aber bedeutet das dann
auch... Das ist die Obersauerei. Und da stellt sich mir schon die Frage, ob wir noch in einer Demokratie leben. Ganz ehrlich, also was die EU sich da leistet und ganz voran die EVP, also Manfred Weber, die haben das vorangetrieben, alles unter dem Weihrauch-Deckmäntelchen, ach, das ist ja nur für den Kinderschutz. Und während der Corona-Zeit hat man gesehen, was Kinderschutz der Politik wert ist. Also das ist die Oberheuchelei. Und insofern, ja, muss ich sagen, eine EU entwickelt sich zu einem digitalen Gefängnis allmählich. Und wenn jetzt dann noch der digitale Euro kombiniert kommt mit der digitalen ID, dann gute Nacht. Und das wird alles durchgewunken werden, ohne Widerstand, wirst sehen. Also selbst George Orwell, glaube ich, würde von Neid erblassen, wenn er sehen würde, mit wie wenig Widerstand und wie soft das alles geht. Gut, die ersten beschweren sich schon, auch Verfassungsrechtler haben schon ihre Meinung dazu kundgetan. Aber ich glaube nicht, dass die Politik die Eier in der Hose hat und sagt, Moment einmal. Also wir müssen ja unsere Bürger schützen vor einem übergriffigen Staat, noch dazu vor Leuten, die überhaupt nicht gewählt wurden von niemandem. Wer hat Uschi von der Leyen gewählt? Wer hat den Manfred Weber gewählt? Wer hat die Leute gewählt? Das ist das Abstellgleis für irgendwelche ausrangierten Politiker, die jetzt über Sicherheit im Netz bestimmen dürfen. Und wenn die Wahl dann nicht dementsprechend ausfällt, dann wird die Wahl so oft wiederholt, bis unten das richtige Ergebnis rauskommt. Ja, wo sind wir denn?
Was bedeutet das jetzt konkret für unsere Unterhaltungen, die wir per Handy führen? Schwierig, oder? Also gibt es irgendwelche Signalwörter, jetzt, die ich künftig weglassen muss?
Signal ist ein gutes Stichwort, da müsst ihr eigentlich unsere Unterhaltungen auf Signal verlagern.
Oder soll ich dir ein Telegramm schicken?
Ja, Brieftauben oder Trommeln oder so. Am besten zusammenziehen und die Handys außer Haus verbannen, während wir Unterhaltungen führen.
Ja, also oder so stille Post vielleicht, dass man das verschlüsseln und über 5 Kontakte zwischendrin.
Ich glaube, ich ziehe jetzt zu dir ins Gästezimmer, Andi, so machen wir es. Dann können wir uns unterhalten, so viel wir wollen.
Das wird das Gescheitste eh sein.
Ja, bin ich dafür.
Aber reden wir über was Schönes, oder? Hast du die Hochzeit von Taylor Swift mitbekommen im Madison Square Garden? Das hat doch mal Stil.
Im ganz kleinen familiären Rahmen. Sie wollten es klein und intim halten, oder?
Gut, es gehen 8.000 Leute, glaube ich, 18.000 Leute würden reingehen, waren aber nur 1.000 da. Also insofern war es schon relativ intim.
Für den Bekanntheitsgrad von Taylor Swift, die hat er, glaube ich, 1.000 Milliarden Follower auf Instagram. Ja, du, keine Ahnung. Das wird ja wieder, glaube ich, 50 oder 100 oder 300 Millionen aufs Konto gespült haben, nehme ich mir an, weil die Rechte werden sie irgendwie verkauft haben, oder? Hat irgendein Fernsehsender oder irgendein großes Magazin?
Bestimmt. Wobei, also viele Gäste ja auch da waren, die, ich weiß nicht, ob die zum Performen da waren oder einfach nur als Gäste eingeladen waren. Jennifer Lopez war da, Sheeran, Bradley Cooper, Ethan Hawke und Hugh Grant war auch eingeladen.
Das wundert mich.
Der ist ja immer genervt. Kennen die sich eigentlich? Du weißt ja, wie das ist in diesen Kreisen, in diesen Promi-Kreisen. Wie lernt man denn Hugh Grant zum Beispiel kennen, wenn ich jetzt Taylor Swift bin? Wo trifft man sich da? Das verstehe ich nicht.
Du, ich glaube, dass das wahrscheinlich auch oft geht. Hugh Grant hat ja Kinder. Und wenn da die Kinder fanatische Swifties sind, dann fragt man da schon mal bei der Agentur an, glaube ich, ob man dann da aufs Konzert darf und Backstage und ob es möglich wäre, ein Foto, und dann lernt sich halt kennen. So, glaube ich, läuft das. Und vielleicht ist sie ja auch Hugh Grant-Fan und ein Fan von 4 Hochzeiten, ein Todesfall oder Tatsächlich Liebe oder so, diese ganzen Filme.
Ich bin ja auch Hugh Grant-Fan, aber zu meiner Hochzeit ja, war total. Nicht da, kann ich jetzt an der Stelle verraten.
Ich fürchte, Hugh Grant ist kein Fan von mir, es ist short. Also, wobei, ich stand schon mal an der Bar neben Hugh Grant, aber das erzählt. Also der ist ganz klein, nämlich wie viele Hollywood-Schauspieler. Und ich war mit meinem damaligen Lebensgefährten beim Formel 1 in Monaco.
Da lernst die Leute kennen.
Auf dem schwimmenden Ponton von Red Bull. Und dann klettert ein Mensch die Gangway hoch mit einer sehr hübschen Frau im Schlepptau. Und dann denke ich mir, wer ist denn der kleine Zwerg? Der immer, oh, das ist Hugh Grant. Und dann
hat er zwei Frauen, glaube ich, ne? Ich glaube, er ist polygam. Er hat zwei Ehrlich? Frauen und nicht. Immer abwechselnd. Ich weiß nicht, ob beide bei Taylor Swift eingeladen waren. Also ist immer blöd für die Gästeliste, musst halt flankiert sitzen. Der sprengt dann die Tischordnung, wenn du sagst, mit Partner, und dann sind dann zwei da. Aber ist ja, er so klein wie Bernie Ecclestone, wenn du dich da im Zirkus...
Nein. Den habe ich auch schon mal live gesehen. Nein, Bernie Ecclestone ist ja wirklich...
Da muss man aber aufpassen, der geht ja dir höchstens bis zum
Der geht mal bis zum A-Körbchen, genau. Das ist wirklich, aber er hat doch trotz seiner kleinen Körpergröße hat er Charisma, muss man sagen. Und Mr. McDreamy, Dr. McDreamy, dem habe ich die Hand geschüttelt. Der hat mir sogar ein Geburtstagsständchen gebracht. Stell dir mal vor.
Wer ist jetzt das?
Mhm. Grey's Anatomy.
Ja, habe ich nie geschaut.
Doc McDreamy. Und wen habe ich gesehen?
Seit der Schwarzwaldklinik oder jetzt Klinik unter Palmen wird momentan wiederholt auf Heimatkanal, wo man Klaus-Jürgen Busso aber die beginnende Demenz leider schon anmerkt in einigen Szenen. Ich glaub,
war das mit Harald Juhnke, Klinik unter Palmen?
Nein, ich glaube, der war schon weg.
Er war schon weg.
Aber nee, Gabi Günther Dom Pitzmann, war auch oder? Dabei und Uschi Glas natürlich.
Ja. Wobei, das haben meine Eltern.
Und du merkst bei Klaus-Jürgen Busso, dass er manchmal noch denkt, er ist irgendwo im Glottertal. Den haben sie dann halt auf irgendeine Insel gesetzt. Und dann muss er halt seine Rolle als Professor spielen. Aber sie haben ihm nicht gesagt, wo das ist. Also, das ist schon schwierig. Es war ein Spätwerk, aber kommt wieder. Seitdem schaue ich keine Ärzte-Serien mehr. Besser konnte es nicht mehr werden danach.
Ich habe mal wirklich da der Zahn-OP und gerade eine Trennung wieder mal von einem meiner Lebensgefährten, da habe ich 80 Folgen Schwarzwaldklinik am Stück geschaut. Yes. Und war einfach dann wieder schockverliebt in das Brusthaar von Sascha Hehn und wie er da von hinten in ein weißes Golf-Cabrio einspringt. Das ist ja immer noch, das ist einer meiner Highlights. Neben Thomas Magnum, du siehst, ich bin sehr brusthaaraffin, war das einer meiner Highlight-Momente, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Schwarzwaldklinik war immer zur Seelentröst. Mein Bruder ist ja wirklich mit der ganzen Familie, wo die kleinen Kinder gar nicht gewusst haben, was Schwarzwaldklinik eigentlich ist, da hat er gesagt, er will zum Titisee. Und weil er möchte einmal da, auch da, wo die Schwarzwaldkliniks vorbeifahren. Und das haben sie dann einen Familienausflug gemacht. Jetzt, du schaust schon. Jetzt ist das Bild eingefroren. Hörst du mich noch?
Jetzt bist du wieder da. Jetzt war kurz...
Ja, das ist bei Schwarzwaldklinik.
Freeze Dance.
Ja. Das ist so alt. Ja, sonst, was war dein Ärgernis der Woche? Also mein Ärgernis ist die Chatkontrolle.
Ärgernis habe ich außer meinem Rücken eigentlich gar keins. Ich habe eine neue, du musst endlich mal mit mir gemeinsam Goodbye Deutschland schauen. Es war am Montag wieder die absolute Highlight-Folge. Ich mag ja diese ganzen Mallorca-Gedöns-Geschichten mag ich nicht mehr. Es war wieder eine schöne Folge über Afrika dran.
Mhm.
Und es ging, wie so oft, um etwas, sagen wir es, wie es ist, adipöse ostdeutsche Frauen, die sich in einen halb so alten Schwarzafrikaner verlieben.
Wo, mit in Sixpack welchem Land?
Und solche Muskeln. Und irgendwann Kenia, oder in wo? Der Folge kommt immer der Punkt, wo der bis dato arbeitslose Schwarzafrikaner ein Geschäft aufmachen möchte, was er natürlich nicht kann. Mangels finanzieller Mittel, und da kommt dann die neue Liebe aus Deutschland ins Spiel.
Da kommt aber dann fest Uschi davon aus Sachsen ausgeht. Ins Spiel.
Bitte?
Da kommt dann Uschi aus Sachsen ins Spiel.
Ja, die natürlich, die haben auch alle immer so ausgebleichte Tattoos auf dem schwabbeligen Oberarm, und die gehen dann alle natürlich davon aus, dass dieses Darlehen, das sie ihm geben, für die Eröffnung der kleinen Kneipe oder der Bar, die er halt plant, umgehend, wenn er Gewinn macht, zurückgezahlt wird, weil das ja auch ein Beweis ihrer Liebe ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht klappt es ja diesmal. Die letzten 10 derartigen Folgen sind die Damen irgendwann dann sehr ernüchtert und enttäuscht nach Deutschland wieder zurückgeflogen. Interessanterweise immer ohne den betreffenden Bräutigam. Aber
und
ich bin gespannt.
Das Geld, das ihm geliehen hat.
Natürlich.
Haben,
natürlich ohne das Geld.
Oh Gott.
Das ist, steckt
das
ja dann
erinnert
im
mich
Objekt.
So. Da gibt es in Österreich ein Format, das ich liebe. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das bei ATV. Amore unter Palmen. Da war das einmal so.
So ähnlich.
Das war der Klassiker immer. Das war wirklich so wie so ein Autounfall. Da denkst du, na, das hat man doch jetzt schon so oft gehört von irgendwelchen Love-Scammern. Das kann er nicht. Ich kann es nicht ernsthaft glauben, dass das die große Liebe, aber es funktioniert immer wieder. Das ist,
ja, Romantik ja. Ist.
Das ist aber weil du gesagt hast, Mallorca, ich habe gelesen, kannst du das bestätigen, dass Jürgen Drews, der ja sein Leben lang schwerst gehackelt hat, unter anderem am Ballermann im Megapark, Onkel Jürgen, dass der nur 300 Euro Rente kriegt? Der ist ja jetzt
300?
Auch schwer krank. Ja.
Ja gut, er wird wahrscheinlich wenig sozialversicherungspflichtige Jobs ausgeübt haben in seinem Leben,
ja.
Gehe ich mal von aus. Oder ist man hauptberuflich,
ja.
Tätig?
Da ist man doch eigentlich in der Künstlersozialkasse irgendwie, aber wahrscheinlich sonst...
Wie viel
wenn
Rente
ganz,
würdest du denn kriegen? Weißt du deinen Rentenbescheid?
Ich bin fein raus, ich bin abgesichert. Ich habe neulich geschaut, ich kriege 578 Euro.
No, das ist doppelt so viel, okay. Fast wie Jürgen Drews. Also da würde ich sagen, da bietest ihm doch deine Hilfe an.
Kann ich machen. Also er kriegt Onkel Jürgen, ich bin ja ein großer Fan von ihm. Und was ich immer sehr gern mögen habe an ihm, das ist, dass er immer wirklich, wirklich sehr nett zu seinen Fans war. Und diesen Beruf auch wirklich ernst nimmt. Also der hat das wirklich mit großer Leidenschaft gemacht. So wie DJ Ötzi auch, der immer gesagt hat, wer nicht nett zu seinen Fans ist, hat es nicht verdient, berühmt zu sein. Ein weiser Satz übrigens. Und das war der Onkel Jürgen auch immer. Der hat das wirklich immer mit großer Ernsthaftigkeit gemacht. Also man so ein Beruf, wo du sagst, wirklich Party, wo du denkst, ja, da geht es primär um Spaß, aber das ist ja, wenn du diesen Beruf, und das ist ein Beruf, ausübst, ist das ja wirklich Knochenarbeit. Du kommst da in so eine Bude rein, wo ich weiß nicht, was sind im Megapark drin, 10.000 Leute.
8.000 Leute und 15.000 Promille wahrscheinlich.
Und da kocht die Hütte und da musst du ja performen. Die Leute erwarten ja, dass du da gehst auf die Bühne und die Hütte tobt und dann musst du ab Sekunde 1, da stehst du zwar als Star, wie jetzt Jürgen Drews, aber du musst ja dann trotzdem abliefern und deine Leistung bringen. Und das, also die mehrmals am Abend und das wahrscheinlich an 6 oder 7 Abende in die Woche und das über Jahre und Jahrzehnte. Und da muss ich sagen, das ist wirklich, das ist harte Arbeit. Und ja,
das
aber
für 300
ich meine an,
Euro, aber ich denke, der hat anderweitig ausgesorgt, oder? Der
ich denke schon, aber ich glaube ja, leider, obwohl er sehr gesund gelebt hat, er war ja sehr sportlich und hat, glaube ich, die letzten Jahrzehnte keinen Tropfen Alkohol getrunken, ist er, glaube ich, schwer krank. Das tut mir sehr leid.
Er ist jetzt auch schon über 80, ne? Ich habe ihn mal gesehen im Oberbayern auf Mallorca, aber da hat man uns mit einem Lockangebot hat man uns in den Laden hineingelabert. Und er ist dann um 3 Uhr früh aufgetreten, was wir aber nicht wussten. Und du bist da rein.
Ihr wart schon so besoffen, dass ihr den Auftritt nicht mehr erlebt habt, oder wie?
Ja, und eigentlich nicht, weil wir natürlich nicht viel Geld hatten. Das ist ewig her. Also da war ich 18, 19 und wir waren eine Woche direkt am Ballermann und er war noch nicht so kultig. Also eigentlich war er ein abgewrackter ehemaliger Schlagerstar und es war so ein bisschen entwürdigend auch. Und das Problem war, dass du da unten exorbitante Getränkepreise hattest, damals zumindest, und natürlich keinen Eintritt zahlen musstest. Und wir haben gedacht, wir sitzen das aus bei 3 Pilsken. Und waren dann bis 3 Uhr früh, haben wir uns an irgendwie 3 Pils festgeklammert und dann kam er und es war eigentlich eine relativ entwürdigende Atmosphäre, aber danach ist er, glaube ich, in die großen Arenen. Das war so am Beginn des neuen Schlagerbooms damals.
Mhm.
Aber da war er, glaube ich, wirklich nicht so gut. Wer auch 300 Euro Rente, nicht mehr als 300 Euro Rente bekommen dürfte, ist die Tochter von Markus Söder, fürchte ich. Ach. Die hat wieder ein neues Format, auch auf ProSieben.
was du immer alles weißt, woher weißt denn du diesen Schrott immer? Ja, weil ich die Woche da
nur auf dem Sofa liegen konnte, natürlich, mit angezogenen Beinen. Und auf ProSieben Donnerstagabend, Born Famous heißt die Sendung. Und sie ist natürlich mit Gloria Sophie Burkhardt. Und sie hat mit dabei übrigens Diego Poth, ein sehr sympathischer junger Mann, Tochter von Verona. Ach,
der Sohn von Verona Poth.
Mhm.
Ja, der ist wirklich hübsch groß. Und nett, also, und gute Manieren.
Doppelt so groß wie seine Freundin, die auch in der Serie auftaucht. Dann Josephine Scholl. Muss aufpassen, dass ich nicht Sophie Scholl sage. Josephine Scholl, die Tochter von Mehmet Scholl.
Ah, okay.
Bildhübsch. Mhm. Und Summer Terenzi, was kein Drink ist, sondern die Tochter von Sarah Connor.
Ich weiß, von Mark Terenzi.
Ja, das und eben Gloria Sophie Burkhardt, die in der letzten Folge ist es aus ihr rausgebrochen und sie hat einen Weinkrampf bekommen, weil sie sagt, sie wird natürlich immer sie als Tochter von Markus Söder wahrgenommen und das möchte sie so nicht mehr. Und überraschenderweise saß Markus Söder direkt nebendran, als sie das
in
gesagt
der
hat. Und, in der Sendung, ja, und hat gesagt, sie hat es natürlich nicht leicht gehabt. Als Kind eine so berühmte Vater.
Sie weint, weil alle Leute für dran sie halten, aber gut, na, das ist. Ja.
Sie sagt, sie hat es nicht leicht gehabt als Kind eines so berühmten Vaters. Dabei hat sie ja die ersten 20 Jahre ihres Lebens ganz ohne den berühmten Vater verbracht. Also von daher ist Born Famous nicht ganz so. Sie heißt ja auch nicht Söder. Also es ist ja,
ich wollte gerade sagen, aber das hat doch, wenn sie niemand erzählt hat, keiner gewusst, weil sie heißt ja Burkhardt mit Nachnamen, also wie die Mama.
Burkhardt, ja, und ich glaube, also die hatten natürlich immer Kontakt und er hat sich auch gekümmert, aber außerhalb der Öffentlichkeit. Also von daher. So richtig schwer hat sie es vielleicht gar nicht gehabt, aber im Fernsehen lässt sie das natürlich gut verkaufen. Wir werden das weiter verfolgen.
Das kannst du ja nicht erzählen. Also die Geschichte in 3 Sekunden aus, erzählt mein Vater ist Markus Söder und ich finde es super. Das ist ja keine Story. Also da musst du wahrscheinlich ein bisschen auf die. Aber dann ist sie ja zumindest wahrscheinlich gut. Vielleicht ist sie einfach eine gute Schauspielerin. Du, man weiß nicht.
Ja, sie wird jetzt ja auch in Amerika
durchstarten. Nächste Station, daheim ist daheim. Naja, ich würde jetzt mal daheim ist daheim anfangen. Dann natürlich.
In der sie sich selber spielt dann. Weil sie ja nicht mehr als Tochter von Markus Söder wahrgenommen
werden. Da wäre sie auch die Nachfolgerin ihres Vaters. Der hat doch auch schon mal in der Folge daheim ist daheim mitgespielt, Markus Söder.
Markus Söder hat, glaube ich, überall schon einen Gastauftritt gehabt.
Ich glaube, es gibt drei Avatars von Markus Söder, die ständig irgendwo, eine in Berlin, eine in München, eine in Nürnberg und einen, der von Serie zu Serie tingelt wahrscheinlich.
Wobei, das macht er jetzt, glaube ich, alles nicht mehr. Er ist ja jetzt sehr seriös unterwegs und so richtig showmäßig, also die Sendung Born Famous war, glaube ich, schon vorher abgedreht. Also von daher glaube ich, würde das jetzt so nicht mehr machen. Er ist jetzt wieder auf dem ernsthaften. Die Lage ist ja auch ernst.
Ja, ja, deshalb ist er nach Berlin gereist und hat gesagt, wir werden jetzt alles daran setzen, die Wirtschaft voranzutreiben. Während im selben Atemzug VW verkündigt, dass sie 100.000 Arbeitsplätze abbauen wollen. Ja, das ist natürlich. Ja, und die Gewerkschaften laufen Sturm. Wo wart ihr denn alle? Ja, wo wart ihr denn alle? Jetzt schreien die Gewerkschaften, IG Metall schreit. Wo wart ihr denn alle, als die ganze großartige grüne Scheißtransformation durchgepusht wurde? Und ihr wissen musstet, dass das alles ins Verderben führt. Wo wart ihr denn? Ihr habt alle die Pappen gehalten. Und jetzt schaut's mit euren langen Gesichtern. Also das hört die will nicht schadenfroh klingen, überhaupt nicht. Die Lage ist wirklich dramatisch. Aber ich denke mir, warum macht ihr denn nicht früher euer Maul auf? Das hättet ihr doch vor 4 Jahren schon wissen können, dass das alles ein Bullshit ist, was hier sich abspielt. Und dass das zum Ruin der Autoindustrie führen wird. Und jetzt sieht man's. Und jetzt ist das Geschrei und das Wehklagen groß, weil es ist zu spät. Und das ist der erste Anfang. VW hat verkündigt, dass sie 50% der Produktpalette streichen wollen. Stellt das mal vor. Und dann haben
aber
sie,
nicht den Golf GTI, bitte, weil den muss ich mir noch als letztes Verbrennerauto, kurz bevor das Verbot kommt, muss ich mir den noch kaufen. Und wenn es das letzte ist, was ich mache, und den fahre ich dann, bis er auseinanderfliegt.
Das habe ich mir auch geschworen, dass ich mein Auto jetzt kaufe, das 5, 6, 7 Jahre alt ist. Und das fahre ich, bis ich dement werde. Dauert eh nicht mehr so lange, aber bis so lange, ja, bei meinem Alkoholkonsum. Aber das ist tatsächlich der Plan, tatsächlich, ja. Wir schauen. Was auch großartig ist, das ist ja auch ein Schuss ins Ofen, das ist genial. Bundesumweltminister Carsten Schneider hat verkündet, ja, dass diese Elektroprämie für Elektroautos natürlich ein super Erfolg war. Und sie haben 55.000 neue Anträge für LE-Autos. Mit 200 Millionen Euro Steuergeld gefördert und der Großteil der Autos, die die Leute sich kaufen, sind chinesische Elektroautos, was sagst du? Genau.
Komisch.
Mit 200 Millionen Euro Steuergeld finanzieren wir die chinesische Autoindustrie. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Was du dir auch nicht ausdenken kannst, ist, weil du gerade gesagt hast, dein Alkoholkonsum, den kannst du jetzt übrigens nicht mehr im Fernsehgarten ausleben.
Weil?
im Fernsehgarten gilt jetzt striktes Alkoholverbot. Ob es auch für die Moderatorin gilt, weiß ich nicht, aber die Zuschauer dürfen sie nicht mehr volllaufen lassen am Lerchenberg.
Andi, der Fernsehgarten ist nur mit Alkohol zu ertragen.
Das ist ja
kontraproduktiv.
Ich weiß es nicht.
Die Leute mit Odor.
Es muss wohl total ausgeartet sein. Ich hab gelesen, dass die Leute schon wirklich total vorgeglüht haben und dann rabenvoll bevor die Sendung, bevor das Warm-up losging, teilweise vom Stuhl gefallen sind und sich auch irgendwie in die Kulissen übergeben haben und so, weil das für ganze Männergruppen dann ein richtiger Saufausflug war. Und man will natürlich beim Fernsehgarten auch ein bisschen zur Ernsthaftigkeit zurückkehren, wie Markus Söder auch, der ja noch nie Alkohol getrunken hat. Also
ja, aber entschuldige bitte, das heißt ZDF-Fernsehgarten ist am Sonntag, das ist ein Frühschoppen quasi, das ist ja nicht der evangelische Kirchentag. Die können halt die Leute nicht verbieten, dass sie ein bisschen ein Bierchen trinken oder was
in der Sache. Es gab ja dort auch natürlich einen sehr florierenden Ausschank, aber es ist jetzt vorbei. Ich mag spannend, ich werde die nächste Folge werde ich mir mal reinziehen, ob das noch das yes. Gleiche ist. Weil wie willst ja, du sonst bei Ross Anthony oder den Cappuccinos oder den
Schlagerpiloten.
Wobei die sind geil. Gar keine echten Piloten sind, habe ich glaube ich schon mal gesagt an der Stelle. Es hat mich etwas enttäuscht.
Natürlich
die Uniform
nicht.
Sah so schön aus.
Natürlich nicht. Na du, aber dann wird's ja, dann müssen jetzt alle Leute, die bisher zum Fernsehgarten gepilgert sind, gehen jetzt da wahrscheinlich zu Stefan Ross zu immer wieder sonntags, oder?
Die gehen jetzt ins MoMA, weil da wird noch richtig gute Unterhaltung geboten im ZDF-Morgenmagazin am Zollernhof in Berlin.
Ach, ich weiß, worauf du anspielst.
Da war diese Woche Ikimel. Kennst du Ikimel?
Ich habe ja gedacht, dass das dieser Joghurttrink ist, den man sich in der Früh einschiebt.
Das ist Actimel.
Genau. Und dumm, wie ich bin und alt, wie ich bin, habe ich mir da erstmal kundtun müssen. Wobei ich glaube, dass wirklich 99,5% der Deutschen nicht wissen, wer Ikimel ist. Und ich habe es dann... Ich habe es dann tatsächlich für ein Meme oder für die Montage gehört, aber das war echt das Video, was ich gesehen habe. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie soll ich sagen, so ein Pippi Langstrumpf auf Crack, die Pornotexte singt. Und da war irgendwie junges Publikum, bei Kindern musste irgendwie der Superstar sein und die singt aber irgendwie, ich kann es gar nicht, also meine Mutter hat mir verboten, solche Wörter in den Mund zu nehmen, kann es gar nicht sagen. Und da,
ja, sie hat ja noch einen verhältnismäßig harmlosen Song gesungen. Also das ist ja ein bisschen wie Blümchen auf Speed, ja, würde ich sagen. Mhm. Und durchaus, ich glaube, ein bisschen promiskuitiv unterwegs, die Dame. Heißt Melina Gabi Strauß mit bürgerlichem Namen und hat den Song Fußballmänner gesungen. Und wer mal im Morgenmagazin war, wie ich, als Berlin-Tourist, der weiß, dass die eine Hälfte scheintot ist, die da sitzt früh und nur wartet, bis der Bus sie wieder aufsammelt und zum Brandenburger Tor vorfährt. Und die andere Hälfte sind halt Schulklassen, die auch vom Lehrer irgendwie nichts Besseres angeboten bekommen als eine Freikarte für den Mist. Mhm. Und da hat sie dann ein bisschen über Fußballmänner und ihren Wunsch mal von einer, ich sag's mal vorsichtig formuliert, einer ganzen Mannschaft sagen wir mal etwas.
Ja.
Du weißt, was
ja,
ich meine.
Ja, sagst du mal richtig durchgepudert zu werden. Sag's mal.
Ja, ja so könnte man es verdichten, den Text.
Das ist neben dieser Modest Fashion-Geschichte von BR so, war das so eins meiner Highlights. Das ist so Endgame, würde ich sagen. Also, das ist wirklich so Endgame, was man da sieht.
Aber da
das und
doch
die Pressekonferenz von diese Spacken mit Goldfolie und auch der Demo in Erfurt, dieses Hasstribunal da umeinander gehockt ist, diese NPCs, die da irgendwie versucht haben zu erklären, wie sie ihren Terror rechtfertigen. Also, das ist. Und das irgendwie auch noch zu zeigen. Bin fast, das ist so wieder, also das toppt, nein, es toppt nicht. Das Schlimmste war eigentlich vor Weihnachten dieser Gottesdienst, wo dieses Alien in der Schleim, dieser Schleim-Alien in der Krippe lag. das war, wo ich mir gedacht habe, nein, das kann ich nicht, das würden die ja nie machen. Und da würden ja dann die Leute in der Kirche, die da hocken, die würden ja entsetzt aufstehen und sagen, ja, seid ihr alle verrückt geworden. Und dann denke ich mir, na, also ein Großteil der oder nicht Großteil, aber es gibt halt sehr viele Menschen in der Republik, die komplett hirntot sind und wo nichts mehr ankommt. Die lassen
unter
alles
über sich ergehen. Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ja, die sich das vielleicht vorher mal anhören sollten. Aber zum Thema Modest Fashion habe ich Neuigkeiten.
Modest Fashion, ja.
Modest,
ja,
was kommt, Entschuldigung, was kommt da? Bin nicht so gut in Französisch. Jedenfalls, die Angelegenheit wird jetzt verfolgt. Und zwar hat sich ein treuer Hörer unserer Sendung nebenbei BR-Rundfunkrat und Landtagsabgeordneter aus Nürnberg, Herr Kohler, viele Grüße, aha, hat sich der Sache angenommen und hat im Rundfunkrat mal richtig Wirbel gemacht.
Bravo!
Das heißt also nicht bis jetzt, glaube ich, nicht im Rundfunkrat, sondern erst im Programmausschuss und hat gesagt, also erstens mal, das Thema ist sehr einseitig dargestellt worden, hochsensibles Thema, mit fehlender Einordnung. Und der Vergleich einer Frau mit einer Handyhülle ist also absolut indiskutabel. Und jetzt zieht das Ganze seine Kreise, was schon längst hätte passieren müssen, dass das nämlich in den Rundfunktag gelangt und Rundfunkrat gelangt und dort hoffentlich dann der Redakteur von dem CSU-Medienbeauftragten so lange in den Schwitzkasten genommen wird, bis er nach seiner Mutter ruft. So hätten wir es nämlich früher gelöst. Und wenn Sigmund Gottlieb noch BR-Chefredakteur wäre, dann hätten wir jetzt 6 freie Planstellen am Rundfunkplatz in München. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Jochen wird das machen. Der Jochen wird das strikt verfolgen. Wir drücken die Daumen und ich bleibe dran. Also habe ich exklusiv bekommen diese Super. Information diese Woche von Herrn Kohler. Also bleiben Sie dran und...
Nein, also muss ich sagen, da sagt man, unser Podcast, der geht ins Leere, gell, von wegen. Also
das sieht man, wir mal. Haben ja auch einen Bildungsauftrag.
Das ist absolut richtig. Ne? Zumal ich gelesen habe gestern, dass ich habe vergessen, wo das war, ein Hotelier in Österreich, der von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hat und von zwei muslimischen Damen verklagt wurde, weil er hatte in seinem Bad, in seinem Wellnesshotel, Burkini-Verbot angeordnet. Was ja in Ordnung ist. Also, ja. Und die Damen haben sich beschwert, sind vor Gericht gegangen, also haben geklagt. Und er muss jetzt Schadensersatz zahlen.
Was?
Das muss man sich mal vorstellen, ja.
Aber ist das nicht auch unhygienisch, wenn du gehst ja auch nicht mit irgendeinem Anzug oder mit irgendeinem...
Bei uns in Ehring im Schwimmbad gehen die Herren Islamerer mit der Unterhose ins Schwimmbad. Beziehungsweise ja, haben sie unter passieren. Der Badehose ihre dreckigen Unterhosen an.
Ja, und das die ist ja nicht dreckig, das ist ja ein Vorurteil, das ist ja keine dreckige Unterhose, die wird ja speziell für das Bad wahrscheinlich angezogen. Aber ich dachte immer, in Österreich sind sie da ein bisschen, wie du ja sagst, immer mit Hausverstand ausgestattet. Es gibt ja jetzt bald in Österreich Kopftuchverbot für Kinder an Schulen, was ich absolut gut heißen würde. Oh, während bei uns Schulen jetzt. In Nordrhein-Westfalen, warnen vor Zwangsehen in den Sommerferien. Ich weiß ja nicht, was du in deinen Sommerferien gemacht hast, aber das wäre auch ein lustiges Thema.
Musste nicht meinen Cousin heiraten, Gott sei Dank.
ja. Aber wäre doch eine lustige Ferienbeschäftigung. Und was warst du? Ja, wir waren 2 Wochen in Südtirol und du? Ach du, ich habe geheiratet mit 13.
Nee, das Problem ist, dass du das ja nicht sagen kannst, weil die Damen oder die Mädchen da nicht mehr wiederkommen. Also das ist tatsächlich ein Problem. Nee, die werden dann in der Türkei zwangsverheiratet. Das heißt, die bleiben dann dort. Also die kommen einfach dann, wenn wieder Schulbeginn ist im September oder je nachdem im August in NRW wahrscheinlich, kommen nicht wieder. Und das ist kein Einzelfall. Nein, das ist ein flächendeckendes Problem, vor allem in Gebieten halt wie in NRW, wo Städte wie Dortmund, Duisburg, wo halt die muslimische Bevölkerung einen hohen Anteil hat, ist das ein wirkliches Problem. Und dann denke ich mir, wo ist denn da der Kinderschutz? Wo sind denn da die Herren und Damen Politiker, die aufpassen? Die Gesetze erlassen, wo sagen, das könnte ich doch regeln. Ich muss sagen, und dann aber Chatkontrolle unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes. Das ist einfach alles
nicht mehr zu fassen. Wobei, ein bisschen Schwund haben wir auch früher immer gehabt nach den Sommerferien. Also 2-3 Leute haben schon auch immer, sind nicht mehr wiedergekommen. Aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. Umzug, unbekannt verzogen.
Wirklich?
Also ein paar haben immer, manche sind dann auch wieder im Oktober aufgetaucht, das kann schon sein, aber früher hat man ja in den Sommerferien noch bei der Ernte geholfen. Das ist ja der Grund, warum Bayern so spät Sommerferien hat, damit man bei der Ernte helfen kann.
Ja, ja, nachdem man die sukzessive die landwirtschaftlichen Betriebe kaputt macht, gibt es dann immer so viele Betriebe, wo du helfen musst. Also wenn ich dran denke, wie sich allein bei uns am Ort die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, also die auch Nebenerwerb Landwirtschaft betreiben, wie die sich verringert haben, wie die sich dezimiert haben über die letzten 20 Jahre, das ist echt bedenklich. Ich frage mich, wer unsere Kulturlandschaft pflegen soll. Aber gut, das werde ich ja nicht mehr erleben, weil in 10 Jahren bin ich dement und dann weiß ich es eh nicht mehr. Dann ist es mir wurscht.
Sag das nicht immer so. Das geht doch nicht. Wer auch das alles nicht mehr erlebt, ist leider, und das wollte ich zum Schluss noch sagen, weil es mir wirklich sehr nahe geht, Bonnie Tyler, von
ja,
der wir uns in dieser Woche
hab
verabschieden müssen.
Habe ich gelesen. Und Total Eclipse of the Heart.
Ne, It's a Heartache ist mein Lieblingslied von ihr gewesen. Und das war die erste englische Platte, die ich gehört habe, und mir kam es gleich so bekannt vor, weil wir das immer im Stadion, also nicht wir, aber man hat das auch immer beim Club gesungen im Stadion, mit einem etwas abgewandelten Text, der da lautete: Ihr seid Bayern, asoziale Bayern. Ihr schlaft unter Brücken oder in der Bahnhofsmission, auf die Melodie von It's a Heartache. Aber noch
das
besser und damit.
Ihr als Klubberer habt es gegen die Bayern gesungen. Das
da,
wäre nicht
das
einmal, wie meine Mama
mein
sagen
Bonnie Tyler-Erlebnis. Und ich habe Bonnie Tyler mal persönlich kennengelernt auf einer Jubiläumsveranstaltung für einen Lokalradiosender. Und sie war sehr nett und sehr nahbar, aber man hat, und das ist 20 Jahre her, damals schon gemerkt, dass sie keine 90 werden wird, ehrlich gesagt. Mhm. Was ein bisschen, ich sage nur Lebenswandel, man soll ja über Tote nichts Schlechtes sagen, aber.
Ich kenne einen Veranstalter, der sie veranstaltet hat, der immer die Anekdote erzählt hat, die ich großartig fand, dass sie vor dem Auftritt ja immer schon vorher zum Warm-up natürlich schon ein bisschen sich warm getrunken hat, um auf Betriebstemperatur zu kommen, und dass sie gesagt hat, ihre Stimme ist am besten, wenn sie vor dem Auftritt gevögelt hat.
Das kann ich so nicht bestätigen, aber sie hat, sagen wir mal, die Stimme war jetzt nicht Gott gegeben, und sie wurde auch dadurch etwas präpariert, dass eine Flasche Jack Daniels bereitstand in der Künstlergarderobe, die mir versichert worden ist. Und die war hinterher nicht mehr ganz voll. Aber trotzdem sehr, sehr schade. Und ich möchte unseren Podcast in dieser Woche beschließen. Vielleicht kannst die Lara einspielen mit der deutschen Version, die ich so großartig finde, dass ich mich kaum auf dem Stuhl halten kann, mit der Icky Mel des alten weißen Mannes, nämlich Wenke Mürre, die gesungen hat: Lass mein Knie Joe.
Lass mein Knie Joe. Ist das zur Melodie von It's a Heartache?
It's a Heartache. Das war die deutsche Version. Lass mein Knie Joe, mit uns klappt das Knie Joe.
Denn du lernst das Knie Joe, oder so?
Oder so, ja. Vielleicht ein kurzer Takt zum Ende. Und das war's schon wieder für diese Woche.
Merkst du, wie alt wir schon sind, Schatz?
Ja, das ist so.
Die Hälfte unserer Zuschauer wird sich fragen, wer ist Wenke Mürre? Und die
eine
andere
von den
Hälfte.
Heiligen drei Königen, Wenke Mürre Balthasar.
Ja, oh, Wenke Mürre ist, die schaut halt noch super aus, die lebt ja noch, die lebt in Norwegen. Und,
daran liegt das. Die schaut alle super aus, wie Erling Haaland.
Das ist mein Lieblingsspieler der WM, ist ja wirklich Erling Haaland, das ist ja Wahnsinn. Der Typ hat eine Physis, jetzt ist er ja so riesengroß und hat einen Antritt, der ist so schnell, das ist ja ein Viech. Und ich schaue mir, wenn ich jetzt nachts nicht schlafen kann, an, auf Insta Videos, was Erling Haaland täglich isst. Das ist großartig.
Ein Walross, roh.
Der isst nur Eier, Fleisch, ja, Eier und Fleisch und Honig. Raw Honey. Das ist jetzt wirklich
so,
und
ist das.
Großartig. Eier und Fleisch, genau. Und der ist einfach, ich finde den so cool, den Typen. Der ist auch mit seiner Jugendliebe zusammen, und da gab es so eine süße Szene bei der WM, da ist sie aufs Feld nach dem Spiel, und nachdem er zwei Tore geschossen hat, und sie saß dann so am Boden, und er ist irgendwo an den Rand gelaufen und hat einen Stuhl gesucht, damit seine Freundin nicht am Boden sitzen muss. Ist das nicht lieb? Erling Haaland.
Gute Erziehung.
Grüße nach Norwegen.
Er singt Lass mein Knie Joe, und wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, und wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren, Bewertung dalassen, Sterne vergeben, und wir hören uns wieder, wenn mein Rücken mitmacht und das ISG wieder aufgeht, in der nächsten
Gute Wochen. Besserung. Hoffentlich brauchst du keine Spritzen mehr, du Armer.
Okay. Bis und, dann.
Rotlicht ist gut, aber nicht, ich meine nicht das Puff, sondern weißt du, was ich meine. Okay? Ja, gut. Servus. Servus, schöne Woche, schönes Wochenende.